Ich hoffe, ihr habt bewusst gesungen, was wir gerade gesungen haben. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Das ist gigantisch. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Unser Thema scheinbar nicht so sehr zu passen. Es geht um Alltag und wir sind in der Ewigkeit. Das fühlt sich erstmal an wie so eine Dusche. Wir waren gerade in der Anbetung entrückt und jetzt im Alltag, es geht irgendwie gar nicht emotional. Aber es gehört zusammen. Jesus sagt, wenn wir ihm jetzt folgen in unserem Leben, und der größte Teil unseres Lebens ist Alltag, folgen wir am Ende dieses Lebens in die Ewigkeit. Im Petrusbrief steht, er ist der Hirte der Seele. Vielleicht habt ihr schon mal gesehen, wie ein Hirte der Herde vorausgeht. Nachdem er diese Welt verlassen, wird er uns vorausgehen in die Ewigkeit. Und das beginnt aber im Alltag. Deswegen haben wir jetzt am ersten Abend was gehört zur Veränderung, Transformation, sehr, sehr viel, dass wir andere Persönlichkeit bekommen. Gestern ging es um die Ethik, den Lifestyle. Es ging viel um das Wie, heute geht es um das Warum, Wieso. Weil es der Weg ist in die Ewigkeit. Das ist unser Thema auch heute, die Ewigkeit. Ausgehend wieder vom 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13 bis Kapitel 5, Vers 11. Paulus steigt sehr direkt mit diesem Thema ein. Er bekam von den Thessalonichern Fragen gestellt. Wir haben ja gehört, Paulus und sein Team haben die Gemeinde gegründet, mussten dann wegen einem Volksaufstand leider aus der Stadt verschwinden und konnten viele, viele Dinge mit der Gemeinde nicht klären. Und da waren auch Fragen offen, was ist eigentlich mit der Ewigkeit? Und die beantwortet er sehr direkt in unserem Text. Er schreibt, wir wollen euch nicht im Unklaren lassen, liebe Brüder und Schwestern, wie es mit denen aus eurer Gemeinde steht, die schon gestorben sind. Dann braucht ihr nicht traurig sein wie die übrigen Menschen, die keine Hoffnung haben. Also die Frage war, was ist mit denen, die jetzt eigentlich gestorben sind? Die Lebenden fragten sich, wie ist das jetzt? Er geht dann weiter und sagt, wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Ebenso gewiss wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus und mit ihm zusammen zum ewigen Leben führen. Mit einem Wort des Herrn sage ich euch, die Brüder und Schwestern, die schon gestorben sind, werden gegenüber uns, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein. Und hier kann man jetzt die Frage rekonstruieren, die wohl im Hintergrund war. Es waren manche verstorben. Und die noch gelebt haben, sagen, ja, was ist denn jetzt mit denen? Weil Jesus wird ja mal wiederkommen, aber die sind ja gar nicht mehr im Leben. Wie ist das denn jetzt? Verpassen die das dann irgendwie? Das war ihre Fragestellung. Auch mit dem Hintergrund der Irrlehre, die wir gestern gesehen haben, dass manche behauptet haben, der Herr wäre schon wieder da, die Entrückung, das Ganze oder Ewigkeit hätte schon begonnen. Da war viel Verwirrung. Da sagen die, was ist mit denen, die jetzt nicht mehr unter uns sind, aus unserer Gemeinde? Und er sagt hier zunächst, die haben keinen Nachteil. Die werden nicht beteiligt sein, benachteiligt sein. Wenn der Herr kommt. Und dann definiert er das weiter und sagt, wenn Gottes Befehl ergeht, der oberste Engel ruft, und die himmlische Posaune ertönt, wird Christus der Herr selbst vom Himmel kommen. Zuerst werden dann alle, die im Vertrauen auf ihn gestorben sind, aus dem Grab auferstehen. Also es gibt einen gewaltigen Weckruf, der die Toten aufweckt. Gott erteilt den Befehl. Der oberste Engel ruft, Erzengel, da ist jetzt die Frage, wir bekommen in der Bibel nur zwei erwähnt, Michael und Gabriel, und Michael wird als oberster der Engel erwähnt. Es gibt eine Hierarchie in der Engelwelt. Und dann ertönt ein Posaunensignal, diese Posaunen haben wir auch in der Offenbarung, wieder im letzten Buch der Bibel. Und das wird ein markerschütternder Ton sein, der die Toten weckt. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal auf dem Friedhof wart, mal über den Friedhof gelaufen seid. Setz dich mal in den Friedhof und lies diesen Vers. Unvorstellbar. Und er sagt, zuerst werden aber die lebendig werden, die verstorben sind im Glauben an den Herrn. Also die haben keinen Nachteil. Die werden zunächst auferstehen aus den Gräbern. Danach, heißt es, werden die, die noch am Leben sind, mit ihnen zusammen auf Wolken in die Luft gehoben und dem Herrn entgegengeführt, um ihn zu empfangen. Dann werden wir für immer mit ihm zusammen sein. Macht euch also damit gegenseitig Mut. Dann ist die Sorge jetzt der Thessalonicher behoben. Die schon verstorben sind, die sind nicht vergessen. Wir werden gemeinsam mit ihnen in die Ewigkeit kommen. Das hat die umgetrieben. So, jetzt entsteht aus dem Ganzen natürlich eine zweite Frage, die kann man überhaupt nicht vermeiden. Wann ist es soweit? Ist ja eine sehr wichtige Frage. Die Antwort darauf fällt leider nicht ganz so konkret aus. Paulus sagt dann weiter in Kapitel 5, Vers 1, über die Frage, wann es geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Als ich da in der Vorbereitung war, dachte ich, ja super, Mist. Doch, hättest es was schreiben müssen. Mich hätte es jetzt interessiert, aber sagt, dafür brauche ich nichts zu schreiben. Super. Naja, okay. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. So, man kann sich jetzt auf einen Einbruch oder auf einen Raub nicht unbedingt vorbereiten. Die kommen sehr spontan, unvermittelt. Und das können wir zunächst mal mitnehmen. Der Tag des Herrn, also Tag, an dem der Herr kommt, und der Tag der Auferstehung wird eins sein. Und er kommt unerwartet. Wir können uns nicht letztlich auf den Zeitpunkt vorbereiten. Er wird kommen. Wir können uns sowieso nicht auf den Zeitpunkt vorbereiten, wenn die Ewigkeit beginnt. Es kann sehr plötzlich sein, dass wir diese Welt verlassen. Dann nennt er aber doch noch so einen kleinen Aspekt, der so ein bisschen hilft, nicht wirklich, aber so ein bisschen. Er sagt hier, doch den Tag und die Stunde, zunächst nochmal das, er betont nochmal, doch den Tag und die Stunde, wann das Ende da ist, kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater kennt ihn. Also Gott allein weiß diesen Zeitpunkt. Christus weiß jetzt Bescheid, jetzt ist er im Himmel, aber als er Mensch wurde, war ihm das auch nicht bekannt. Das sieht man in den Endzeitreden in Matthäus 24. Da nennt Jesus auch so ein paar Dinge und sagt, naja, es kommen Kriege, Seuchen, Hungersnöte, Katastrophen, die werden sich irgendwie verdichten. Aber wann das genau ist, weiß niemand. Das sagt Jesus hier selber. Das ist ein Zitat von Jesus in den Endzeitreden. Ne? Dass wir das nicht durcheinander bringen. Matthäus, er sagt, die Stunde weiß aber letztlich niemand, außer der Vater. Und wir sind oft so dann gepolt, dass wir sagen, ja, das wird irgendwie ganz schwierig werden in dieser Welt und dann kommt irgendwann der Herr. Ja, und das ist jetzt interessant, Paulus nennt hier noch einen anderen Aspekt. Er sagt, wenn die Leute meinen und sagen, es herrsche Frieden und Sicherheit, wird plötzlich das Unheil über sie hereinbrechen, wie Wehen, die eine Schwangere überfallen, und es wird kein Entrinnen mehr geben. Und hier ist der Text nun aus der Warte derer beschrieben, die nicht zu Jesus gehören. Für die ist es Überfall, die werden auf dem linken Fuß erwischt. Die Gläubigen nicht, das haben wir später, weil sie grundsätzlich mit Christus leben und vorbereitet sind. So, jetzt habe ich hier ein bisschen gerätselt und dachte, ich weiß jetzt auch nicht, da sind zwei Möglichkeiten. Also es kann sein, dass tatsächlich nach all den Krisen, alles was wir durchlebt haben, eine Zeit in der Welt kommt, wo wir sagen, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist toll, Friede und so, ne? Und dann kommt der Herr. Oder wenn man ausgeht vom Alten Testament, ich bin ein bisschen notorisch im Alten Testament, ne? Jeremia 6, Vers 14 oder 8, Vers 11, da gibt es falsche Propheten, die bewusst sagen, Friede, Friede, und Gott hat aber das Gericht beschlossen. Also es kann auch so gemeint sein, dass Leute behaupten, ist alles fett, alles in Ordnung, alles gut und stimmt nicht. Ja, und da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, welcher Richtung wir folgen sollten. Ein Anhaltspunkt haben wir dann wieder, aber in den Endzeitreden, Jesus sagt dann in Matthäus 24 noch weiter, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit Noachs, zur Zeit von Noah. Also wird ein Rückgriff, 1. Mose 8, glaube ich, und 9 oder so ist das, wo Gott Noah sagt, die Sintflut wird kommen. Noah weiß den genauen Zeitpunkt nicht, aber er fängt an, das Rettungsschiff, die Arche zu bauen. Die Leute um ihn herum denken, der hat nicht alle Latten am Zaun, sagen, ist doch alles gut, denen geht's auch gut, es war alles in Ordnung, sagen, du hast ja nicht alle, und plötzlich beginnt der Regen. Von dem her ist wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit da, dass die Leute wirklich irgendwie denken, ist alles gut, Friede, wir haben es geschafft, und dann kommt der Herr. So ganz grob. Also wir sollten nicht nur auf die Probleme und die Katastrophen alles ist was gucken, sondern es könnte eine Situation sein, wo wir denken, jetzt haben wir die Welt wieder im Griff und dann kommt der Herr. Unvorgesehen wie ein Dieb in der Nacht. Soweit. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Wenn ihr einen genauen Zeitpunkt wissen wollt, dann müsst ihr andere fragen. Zeugen Jehovas oder so, oder irgendwie, ja, genau. Sorry, das war jetzt vielleicht ein bisschen frech, aber ja. Er sagt ja selber, niemand weiß es, und wenn dann Leute meinen, sie wissen es, ist das ein gewisses Problem. Ne? Irgendeiner hat dann nicht die Wahrheit gesagt, und ich wage zu bezweifeln, dass das Problem bei Jesus liegt. Ja. Ja, wir sind im digitalen Zeitalter, ne? Ihr habt vielleicht schon mal den Begriff Deepfake gehört. Habt ihr den schon mal gehört? Deepfake? Ja. Also durch KI ist es heutzutage möglich, Bilder und Videos zu generieren, die als absolut echt hinterherkommen. Sie sind nicht mehr als Erfindung und praktisch eben Lüge oder Fake zu identifizieren. Habe an der Stelle jetzt gerade keine prophetische Schau, aber ich habe den Eindruck, dass digitale Medien irgendwann ihre Beweiskraft verlieren werden. Man wird sich auf digitale Fotos, Videos oder so nicht mehr verlassen können, weil man nicht mehr unterscheiden und entscheiden kann, ist es echt oder deepfake. Ich habe den Eindruck, dass irgendwann analoge Mittel wieder Beweiskraft haben, weil man sich aufs Digitale nicht mehr verlassen kann. Fake, Deepfake. Fehlinformation, Fake News ist ein Riesenproblem in unserer heutigen Zeit. Und das war es schon damals bei den Thessalonichern. Auch ohne digital. Es gab Leute, die meinten, das mit Jesus ist schon im Gange oder war schon. Ne? Lasst euch nicht zu rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag des Herrn stehe unmittelbar bevor. Man könnte auch übersetzen, oder hat bereits begonnen, schreibt Paulus. Es gibt Leute, die haben eine Fake News verbreitet. Und das hat bei den Thessalonichern eingeschlagen, das haben wir gestern gesehen. Ein paar haben Aussteigerleben geführt, nichts mehr gearbeitet, weil sie dachten, ist eh alles vergebens, der Herr kommt gleich wieder. Also gravierende Auswirkungen, und die anderen bekamen Panik und sagen, ja, was ist denn aber mit unseren Verstorbenen? Und das konnte Paulus ihnen vorher noch nicht erklären, weil er die Stadt verlassen musste. Also wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was diese Falschnachricht bei den Thessalonichern innerlich und an Problemen ausgelöst hat. Und Paulus versucht nun hier durch die Klärung der Faktenlage dieser Falschinformation, dieser Fake News entgegenzuwirken. Und das ist die erste Botschaft für uns heute in Bezug auf die Ewigkeit, die Faktenlage. Und das hat auch wieder direkt was zu tun mit der Alltagstauglichkeit. Ne? Die haben dann Aussteigerleben geführt, nichts mehr gearbeitet, sagen, der Herr kommt bald wieder, hatten aber irgendwann nichts mehr zu essen, waren ihrem Alltag nicht mehr gewachsen. Also was uns bestimmt, unsere Überzeugung, unsere geistliche Überzeugung hat gravierende Auswirkungen, kann gravierende Auswirkungen auf unseren Lifestyle, unsere Alltagsgestaltung haben. Ja. Und der erste Fakt, den ich hier einfach weitergeben will, der uns vielleicht jetzt nicht mehr so brennend interessiert, weil wir die Infos hier haben, ist, die Leute, die schon von uns gegangen sind, haben keinen Nachteil, wir haben keinen Vorteil, wir werden gemeinsam in der Ewigkeit ankommen. Das wirft einen anderen Blick auf Gemeinde. Ne? Also wenn ihr hier sitzt und ihr gehört zu Jesus, verbringt ihr mal die Ewigkeit zusammen, werdet gemeinsam in der Ewigkeit ankommen. Guckt euch mal an, gegenseitig. Ja, ich sehe, die sagen, oh, geht, ja. Das ist dann gut, wenn ihr euch jetzt anguckt und denkt, oh, also ich weiß auch nicht. So im Gottesdienst geht, aber die Ewigkeit mit dem oder der, das ist, ja, dann habt ihr Nachholbedarf, ja, dann braucht ihr diese innere Veränderung noch so ein bisschen, diese Transformation, denn ihr werdet die Unendlichkeit miteinander erleben. Das ist uns manchmal vielleicht nicht so bewusst, wenn wir die Gemeinde betreten. Ja? Das ist dann wie ein Heiligabend, da ist man dann mit Leuten zusammen, wo man das ganze Jahr über froh ist, wenn man sie nicht gesehen hat. Ja, so gibt es in manchen Familien. Das ist in der Gemeinde echt ein Problem. Ja, dann. Das ist gut, ihr nehmt das. Ja. Guckt euch nochmal, das war mir ein bisschen zu wenig. Ja. Dreht euch mal um, ne, und sagt mal, das ist, ja, das ist die unendliche Gemeinschaft, die unendliche Geschichte. Ja. Es ist sehr, sehr wichtig. Ja. Gleichzeitig betreten wir die Ewigkeit. Ja. Genau. Dann haben wir noch eine andere Botschaft. Das ist wirklich so eine gewisse Fake News, die man heutzutage oft hört. Wird auch oft versucht, biblisch zu begründen. Das ist die Meinung, wenn Jesus dann kommt und das beginnt, dann hat man ja noch Zeit, das mit Jesus dann irgendwie noch zu regeln. So zum Beispiel, also so nach dem Motto, das Ticket in die Ewigkeit dann noch zu lösen. Das ist ein Irrtum. Das zeigt sich im ersten Korintherbrief. Genau. Da schreibt Paulus, in einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Also im Thessalonicher haben wir gerade den Eindruck gehabt, wenn das so langsam geschieht. Ne? Wir sind ja auch ein bisschen medial vielleicht verpeilt heutzutage. Ne? Früher haben wir mal Raumschiff Enterprise geguckt, wer hat das mal gesehen? Da wurde man so langsam weggebeamt, ne? Oder bei Star Trek so weg. Und so wird das wohl nicht ablaufen. Das wird in einem Augenblick geschehen. Rasant schnell. Das hat man sehr oft, wenn die Engel ans Grab kommen bei der Auferstehung Jesu. Die sind nicht langsam Licht und hier erschienen wie in Hollywood. Das war wie ein Blitz, dann waren die da und es war gelaufen. Wenn Gott eine Entscheidung trifft, ist es geschehen. Also wenn du denkst, ich kann da noch schnell irgendwie, die Zeit wirst du nicht mehr haben. Die Geschichte muss vorher geklärt und geregelt sein. Eine ganz, ganz üble, verhängnisvolle Fake News. Wenn Leute meinen, sie könnten das dann noch schnell regeln und es ist nicht der Fall, sind sie verloren. Ein Augenblick und es ist geschehen. Dann haben wir eine zweite Fake News, die hier abgewehrt wird. Die Leute meinen immer wieder, ja, wenn wir dann dort sind, da sind wir irgendwie so wie jetzt und die Existenz, die Art, wie wir leben, also findet man im Internet viel Geistreiches dazu, sage ich mal. Das ist auch nicht der Fall. Also hier wird gesagt, wir werden verwandelt werden, ne? Verwandelt. Paulus spricht dann im 1. Korinther 15 hier noch weiter, habe ich uns aber erspart, wir wollen ja auch irgendwann nochmal Mittag essen. Da sagt er, diejenigen, die zu dem Zeitpunkt noch leben, die müssen nicht erst sterben und vergehen, dass sie verwandelt werden, ne? Sondern er sagt, die werden dann direkt umgewandelt, bekommen den sogenannten Auferstehungsleib. Und die, die aus dem Grab kommen, die werden jetzt auch nicht aus dem Grab kommen, wie sie da, das wäre nicht so ästhetisch, ne? Sondern sie werden verwandelt in eine andere Daseinsform, den Auferstehungsleib, und dann werden sie gemeinsam mit denen, die noch leben, die auch verwandelt, wieder transformiert werden, gemeinsam in die Ewigkeit genommen werden. Und wenn ihr euch jetzt mal in der Bibel, in den Evangelien Jesus anguckt, nach seiner Auferstehung, wird euch auffallen, dass die Jünger, die die engste Gemeinschaft mit ihm hatten, ihn am Anfang überhaupt nicht erkannt haben. Also er muss irgendwie anders ausgesehen haben. Sie haben ihn erkannt an einer Geste. Er hat das Brot gebrochen und das muss er auf eine Art gemacht haben, die irgendwie eigentümlich war. Und daran haben sie ihn erkannt. Rein von der Wahrnehmung, vom Sehen her nicht. Obwohl er dann die Wundmale hatte, die hat er ihnen dann gezeigt, die waren vielleicht verborgen. Ja, also es ist durchaus möglich, dass wir gewisse Charaktermerkmale noch an uns haben. Und Gott sei Dank nur die Guten, das andere ist ja weg. Ne? Aber wir werden eine andere Erscheinung haben, eine andere Daseinsform, eine höhere Form der Existenz, eine, die für die Ewigkeit geschaffen ist. In der Offenbarung heißt es, kein Tod, kein Leid, keine Krankheit, kein Geschrei. Also die Körper werden nicht mehr anfällig sein. Handicaps, die wir in dieser Welt jetzt hatten, werden nicht mehr existieren. Es geht um eine andere, höhere Lebensform, Auferstehungsleib. Die nächste Fake News, die man heute oft hört, ist, das gilt ja dann für alle. Es werden alle verwandelt. Alle kommen in den Himmel. Als ich in Köln Pastor war, im Karneval gesungen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Da habe ich gedacht, ja, ihr werdet euch leider wundern. Das ist nicht der Fall. Sonst hätte Christus sich die Mühe nicht machen müssen, Mensch zu werden, um zwischen uns und Gott durch sein Opfer zu schlichten, zu vermitteln. Das wird dann auch in der Offenbarung deutlich. Da heißt es, freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der Auferstehung teilhaben. Und seht ihr hier, an der ersten Auferstehung teilhaben. Es gibt zwei Auferstehungen. Der zweite Tod, der endgültige Tod, kann ihnen nichts mehr anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen, 1000 Jahre lang mit Christus herrschen. Erste Auferstehung. Das ist die Auferstehung, die Paulus hier gerade beschreibt. Die erste Auferstehung der Gemeinde, der Glaubenden und der Entrückung. Dann kommt es zu einer zweiten Auferstehung. Die wünsche ich niemandem. Die wird dann ganz anders beschrieben. Da heißt es dann, der Tod und die Totenwelt wurden in den See von Feuer geworfen. Der See von Feuer ist der zweite, der endgültige Tod. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den See von Feuer geworfen. Im Buch des Lebens stehst du, wenn dein Leben Christus gehört. Erste Auferstehung, zweite Auferstehung, zweiter Tod. Da wird auch nichts von Verwandlung, vom Auferstehungskörper gesprochen. Ne? Das sieht dann so aus wie bei Walking Dead oder so. Das ist nicht schön. Erste Auferstehung, das ist unser Ziel. Das war jetzt nicht so erbaulich, ich sehe es in euren Gesichtern. Es tut mir fast ein bisschen leid. Aber so lehrt es die Schrift. Gleichzeitig sagt sie dann aber auch, sagt Jesus, Amen, ich versichere euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, diejenigen haben das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod jetzt schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht, weil wir jetzt schon durch den Geist ein sind mit der Ewigkeit. Weil wir Gott zum Vater haben und eine höhere geistliche Daseinsform bekommen. Das könnt ihr jetzt so auch nicht jedem sagen. Ne? Also auf der Straße sagen, guck mich mal, ich habe Gott zum Vater. Und auf mich wartet eine höhere Daseinsform in einer anderen Dimension. Da würden die wahrscheinlich denken, das sind ja interessante Leute hier, der FEG. Ne? Aber es ist die Wahrheit. unvorstellbar, für viele verrückt, aber so lehrt es die Schrift. Ewigkeit. Viele Fake News. Wir haben die Fakten und es wäre gut, wenn wir daran festhalten. Paulus sagt ja, macht euch damit Mut. Ja, und dann geht er noch näher drauf ein, wie das denn jetzt bei den Thessalonichern ist, weil sie zu Jesus gehören. Und er tatsächlich meint, ihr seid vorbereitet dann dadurch. Ne? Er sagt hier, ihr lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. Ihr seid ja vorbereitet, ihr lebt im Licht mit Christus. Die anderen werden vielleicht auf dem linken Fuß erwischt, ihr nicht. Ihr habt nichts zu verlieren. Ja? Da geht er weiter und sagt, ihr alle seid vielmehr Menschen, die dem Licht und dem Tag gehören. Und weil wir nicht mehr der Nacht und der Dunkelheit gehören, wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. So, und das ist so ein Vers, wo ich dann davor stehe und sage, kannst du auch mal Deutsch sprechen, Paulus. Also ich meine, er hat ja Griechisch geschrieben, aber hättest es auch einfach dich mal normal ausdrücken können. Ne? Da merkt man, dass er Gelehrter ist. Gelehrte können irgendwann nicht mehr normal kommunizieren. Licht, Finsternis, so ein bisschen kryptisch. Ne? Und da habe ich dann im Römerbrief geguckt, da erklärt er das dann, das ist dann ganz nett. Da sagt er, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir im Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und Saufen, ohne sexuelle Ausschweifung, ohne Streit und Rechthaberei und. Also hier erklärt er, was er meint mit, ihr seid im Licht. Ne? Jetzt können wir das verstehen. Im Licht zu sein heißt, wir leben in Übereinstimmung mit Christus, entsprechend seiner Ethik, haben wir gestern. Und sollte da mal was kommen, was nicht so ganz der Ethik entspricht, soll ja ab und zu vorkommen. Ich weiß bei euch in Rappenau nicht. Bei mir schon, bei euch nur für den Fall, dass es mal sein könnte, erkläre ich das hier. Dann kommen wir zu Christus, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und wird uns vergeben. Ihr seid im Licht, sagt er. Und da sagt er halt dann weiter, wer schläft, der tut es in der Nacht und wer sich betrinkt, tut es auch in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen deshalb nüchtern sein. Es ist wieder Tag, Licht, versteht ihr? Nüchtern bedeutet hier nicht besoffen, ne? Ist natürlich auch okay, wenn wir jetzt nicht besoffen sind, also versteht mich einfach richtig, sonst muss ich hier so viel erklären, sondern nüchtern bedeutet auch, wir leben im Licht mit dem Herrn. Wir haben ein nüchternes Urteil, wenn wir auf diese Welt blicken. Wir sind wieder hoch in Zug, weil wir sagen, ist das Paradies, noch kriegen wir Panik anhand von den Riesenproblemen, weil wir wissen, die Ewigkeit wird kommen. Christen zeigen sich dadurch aus, dass sie nicht in völliger Euphorie, oh, wir schaffen das Paradies, und auch nicht in völliger Panik verfallen wie die anderen, sondern sie haben einen nüchternen Blick. Entspannt. Unaufgeregt. Die Ewigkeit wird kommen. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Gericht verfallen, sondern dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet werden. Hat er gerade gesagt, wer mein Wort hört, dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Wer von euch hat schon mal Mannschaftssport betrieben oder tut's gerade? Okay, waren ja zwei Fragen. Erstmal, wer tut's gerade? Wer beschreibt Mannschaftssport von euch? Okay. Ja, ihr seid sportlich, sehe ich. Gut. Wer hat das schon mal gemacht und genießt jetzt mehr am Fernsehen? So. Ja, genau. Ja, seht ihr das? Genau, ja. Das ist ja so, ich habe früher auch mal Mannschaftssport betrieben. Ich habe Rugby gespielt. Hammersport. Geht so 80 Minuten, so ein Spiel. Und Fußballspiel geht ja 90 Minuten. Ne? Entscheidend, das ist das Blöde beim Mannschaftssport, tut sich das Ganze aber in Sekunden. Ne? Und das fügt sich mit sich, dass man dann versucht, 80 oder 90 Minuten fokussiert zu sein. Ich glaube, Oliver Kahn, sagt den meisten euch was, ne? War ja mal Nationaltorhüter, der hat sogar mal irgendwo gesagt in einem Interview, ein Spiel geht 90 Minuten, entscheidet sich aber in Sekunden. Natürlich aus seiner Warte als Torwart, ne? Und die Herausforderung ist jetzt, die ganze Zeit fokussiert zu sein, um nicht auf dem falschen Fuß erwischt zu werden. Ne? Genau. Und das ist das Prinzip, das wir hier im Text haben. Paulus sagt, wenn ihr mit Christus lebt, jeden Tag, dann seid ihr immer fokussiert, immer vorbereitet. Auch wenn sich die Ewigkeit in einer Sekunde entscheiden wird und ihr gar nicht wisst, wann die kommt, ihr habt immer den richtigen Fokus. Wenn euer Alltag mit Christus gelebt wird. Zweite und letzte Botschaft für uns heute, die Fokussierung. Habe ich den Vers euch gerade schon gezeigt hier? Habe ich? Okay, ja, dann brauchen wir den nicht mehr, der kommt jetzt hier. Zweitens, die Fokussierung. Die Fokussierung. Ja, und da ist jetzt die Frage, haben wir die tatsächlich? Ne? Was ist dein Fokus? Jetzt müssen wir aufpassen, ne? Müssen wir das von den letzten Tagen reinnehmen. Es ist klar, dass wir alle viel mehr Zeit mit Arbeit, anderen Dingen verbringen, als jetzt mit Gemeinde und Jesus und so. Ist so. Jesus sagt ja auch, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nicht trachtet nur nach dem Reich Gottes. Hier geht es jetzt nicht auf den Punkt raus, was die Masse der Zeit in Anspruch nimmt. Ja, unser Leben ist halt viel beschäftigt und eine Arbeit und so nachzugehen ist sehr, sehr geistlich und wichtig. Das haben wir gestern gesehen, möchte ich jetzt nicht alles wiederholen. Aber der Fokus, also was uns bestimmt, unsere Wertvorstellungen, was letztlich das Zentrum unseres Lebens ist, das sollte Jesus sein. Und da hilft mir immer sehr, ich stelle mir mal immer wieder die Frage, die könnt ihr euch auch mal stellen, was von dem, was ihr den ganzen Tag tut, kann von sich behaupten, ich bin ewig oder führe andere in die Ewigkeit? Gibt's nicht so sehr viel, ne? Ich habe nach der Ausbildung, nach der Lehre zum Werkzeugmacher, haben sie uns alle entlassen, alle rausgeschmissen. War so eine Krise damals im Metallbereich. Dann habe ich in einer Firma gearbeitet, wir haben Zylinderbuchsen für die Rennwagen der Formel 1 gemacht. Hochpräzisionsteile. Ich bin einmal kurz auf die Toilette und habe die Kühlmittelpumpe in meiner CNC-Maschine nicht ausgeschaltet. Da hat die gegen Druck gearbeitet, die Temperatur hat sich ein bisschen erhöht, schon waren meine Maße kaputt. Wir haben im Tausendstelbereich gearbeitet. Auf so einer Buchse waren, ich weiß nicht, wie viele Arbeitsstunden drauf, unglaublich. Irgendwann fragte ich mal unseren Meister, das war ein Spanier, der hieß Ramon, der sagte immer, wenn was schief läuft, das kommt mir jetzt ja spanisch vor. Und er hat nie kapiert, warum ich lache. Das ist, dann habe ich den mal gefragt, wie lange sind die eigentlich in so einem Kiste drin? Da sagt er, das ist ein Verschleißteil, werfen die nach jeder Fahrt den Schrott. Ich dachte, wollen die mich verarschen? Da bekam ich eine gewisse Krise. Ich sah nicht so viel Sinn an meiner Arbeit. Die anderen waren eingestellt, ich sage, ist doch egal, immer Arbeit, multo, trabajo. Ich habe gedacht, das kann es ja wohl nicht sein. Dieses Gefühl habe ich jetzt als Pastor nie mehr gehabt. Also um den Fokus zu finden, frag dich immer mal wieder was du den ganzen Tag tust, kann von sich sagen, ich bin ewig oder bringe andere in die Ewigkeit. Niemand, nichts, nur Christus. Ja, er sagt ja auch dann selber über sich, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben für immer und ewig, sie bleiben gültig. Oder im Petrusbrief heißt es dann, lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott herbeiführen wird, tut das Eure dazu, dass er bald kommen kann. Ist interessant, ne? Also wir haben offenbar Einfluss darauf, dass er bald wiederkommt. Und Petrus erklärt dann auch, wie. Er sagt, wenn die Gemeinde heilig ist, ihre Ethik lebt, wird das Kommen des Herrn beschleunigen. Finde ich grandios, ne? Ja, Himmel und Erde werden vergehen, Himmelskörper im Feuer zerschmelzen. Also von dieser Welt wird nicht so viel übrig bleiben. Nichts ist ewig. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel, eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. Das ist der Horizont. Also wenn es alles hier nichts mehr gibt, Bad Rappenau, alles nichts mehr gibt, wird die Gemeinde Jesu weiterhin bestehen für die Unendlichkeit. neuer Himmel, neue Erde. Das ist der Fokus. Hast du den richtigen Fokus? Stell dir vor, jemand müsste eine Biografie über dich schreiben. Was würde drinstehen? Was würde er schreiben? Das hat ihn oder sie ausgemacht. Oder ein Vergleich, der vielleicht ein bisschen makaber ist, aber es geht ja um die Ewigkeit. Was steht in deinem Nachruf? Er oder sie war, hat. Was nehmen die Leute wahr? Was würde da stehen? Würden sie sehen, bei dem oder der das mit Jesus, das war irgendwie ihr Zentrum, ihr Ding? Oder würde da etwas vollkommen anderes stehen? Daran könnt ihr jetzt schon ablesen, was euer Fokus ist. Denn die Menschen um euch herum sehen euren Fokus. Und man kann bei der Arbeit sein, mit allem beschäftigt sein und trotzdem einen anderen Fokus haben. Die Leute werden das merken. Jesus hatte dich im Fokus. Er hat dich ins Zentrum seiner Existenz gestellt. Paulus sagt hier, und so schließt er den Text dann, er, unser Herr, ist für uns gestorben, damit wir zusammen mit ihm leben. Das gilt für uns alle, ob wir noch im Leben sind, wenn er kommt, oder ob wir schon vorher gestorben sind. Das haben wir jetzt ja schon gehört. Macht euch also Mut und helft euch gegenseitig weiter, wie ihr es ja schon tut. Also Christus hat seine Existenz, Identität, alles aufgegeben, weil er dich ins Zentrum seiner Existenz gerückt hat. Ist er im Gegenzug im Zentrum deiner Existenz? Das ist der alles entscheidende Punkt, die Ewigkeit. Wenn die Faktenlage so ist, wie sie Paulus hier beschreibt, dann ist das einzig Vernünftige, Christus im Zentrum zu haben. Und das bedeutet, dass unser Glaube Teil unserer Identität, Existenz ist und dadurch alltagstauglich ist. Ob du in die Ewigkeit kommst, entscheidet sich nicht sonst wo, sondern in deinem ganz normalen Leben. Die Ewigkeit. Lass uns aufstehen, ihr könnt schon mal hin. Ich möchte mit uns beten. Dann wollen wir gemeinsam anbeten. Genau. Lieber Jesus, ich danke dir, dass du die Ewigkeit verlassen hast, in unsere Vergänglichkeit gekommen bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns in deinen Mittelpunkt genommen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns den Mut gibst, dass du dadurch unser Mittelpunkt wirst. Vater, gib du uns innere Ehrlichkeit, dass wir klar sehen, wo wir vor dir stehen. Vater, wir wollen dich anbeten, dich als Mittelpunkt ehren und ich bitte dich, hilf, dass wir das in Echtheit tun können.